Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 35. Folge geht es um das Ertragswertverfahren. Da habe ich so viele Möglichkeiten, wenn ich essen gehen will. Griechisch oder türkisch, deutsch oder italienisch, mit Fleisch oder ohne. Die Auswahl ist fast grenzenlos und alles wird lecker schmecken. Denken Sie mal an das letzte Essen zurück, welches Sie sich gekauft haben. War die Wahl gut? Wie würden Sie Ihr Essen von damals bewerten? Um die richtige Auswahl bei der Bewertung von Immobilien treffen zu können, fehlt uns noch ein wichtiges Bewertungsverfahren, bevor wir entscheiden, welches wir für welchen Anlass wählen. Also schauen wir uns jetzt das Ertragswertverfahren an. Während beim Vergleichswertverfahren ich immer nach vergleichbaren Objekten suche, die ich dann miteinander tatsächlich vergleichen kann und so auf den Wert meiner Immobilie komme, ist es ja beim Sachwertverfahren so, dass ich dort die Gebäudesubstanz und natürlich die Außenanlagen gemeinsam mit dem Bodenwert mir anschaue, um zu schauen, wie werthaltig ist eigentlich dieses Objekt. Beim Ertragswertverfahren habe ich nur eine dritte Möglichkeit, den Wert eines Objektes, also einer Immobilie, herauszufinden. Beim Ertragswertverfahren ist es nämlich so, dass der Wert der Immobilie repräsentiert wird durch den sogenannten Kapitalwert. Das bedeutet, ich setze die zukünftigen Mieterträge einer Immobilie als Basis für die Ermittlung des Wertes an. Na, das müssen wir uns mal angucken. Wie beim Sachwertverfahren fangen wir beim Ertragswertverfahren zunächst mal mit der Ermittlung des Bodenwertes an. Also Grundstücksgröße mal Bodenrichtwert. Und jetzt nimmt das Ertragswertverfahren einen anderen Weg. Wir gehen ja von der zukünftigen Miete bzw. vom zukünftigen Ertrag der Immobilie aus. Das heißt, als zweites ermitteln wir den sogenannten Rohertrag. Der Rohertrag, das ist die sogenannte Jahresnetto-Kaltmiete. Die Basis für mein Ertragswertverfahren bietet also die Mieteinnahme. Allerdings nur diejenige Miete, die tatsächlich bei mir im Portemonnaie hängen bleibt. Wenn ich eine Warmmiete vom Mieter bekomme, sind die Nebenkosten ja im Grunde genommen nur durchlaufende Posten, die ich dann nachher entsprechend weitergebe. Die bleiben nicht bei mir im Portemonnaie und deswegen zählen sie auch für das Ertragswertverfahren nicht. Als erstes nehme ich also die monatliche Miete von meinem Mieter. Und die multipliziere ich dann mit 12, weil es ja die sogenannte Jahresnetto-Kaltmiete ist. Im dritten Schritt ziehe ich all diejenigen Kosten ab, die mir durch die Immobilie entstehen, die ich nicht auf den Mieter umlegen kann. Zum Beispiel Instandhaltungsrücklagen, Verwaltungskosten oder Mietausfallwagnis. Da werden häufig Pauschalen angesetzt, zum Beispiel 10% oder 20%. Damit habe ich dann den Anteil der Miete, den ich im Grunde genommen auf den Kopf hauen kann, weil ich ihn nicht für das Objekt besonders zurücklegen muss. Ein netter Gedanke. Als nächstes möchte ich den Gebäudeertrag herausrechnen. Die Idee ist jetzt folgende. In der Miete, die der Mieter zahlt, ist ja ein Anteil für das Gebäude enthalten und ein Anteil für das Grundstück. Jetzt ist es aber ja so, dass das Gebäude selbst mit zunehmendem Alter auch weniger wert wird. Das Grundstück selbst wird ja nicht verbraucht, bleibt also im Grunde genommen immer wertbeständig. Nur die Miete bezieht sich ja jetzt auf beides und deswegen ist die Aufgabe, aus dieser Miete, die ich ja schon um die Betriebskosten, die der Mieter mir überweist und die ich dann weiter überweise, und meine Kosten, die sogenannte Instandhaltungsrücklage zum Beispiel, minimiert habe, daraus jetzt noch die Miete zu extrahieren, die nur für das Gebäude ist. Die Frage ist immer, wie mache ich das? Dafür braucht man den sogenannten Liegenschaftszins. Der Liegenschaftszins ist in der Immobilienwertermittlungsverordnung näher bezeichnet. Und er wird dort beschrieben als Zinssatz, mit dem ein Grundstück im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Das ist ungefähr so, als wenn Sie 100.000 Euro über hätten und könnten sich jetzt überlegen, kaufe ich mir dafür ein Grundstück oder lege ich das Geld möglicherweise bei einer Bank an. Und wenn Sie sich dann ein solches Grundstück kaufen, dann wird angenommen, dass man dort, wenn das Grundstück dann bebaut wird und wenn das Gebäude dann vermietet wird, es auch im Grunde genommen eine Rendite für das Grundstück abwirft. Und das ist dann der Liegenschaftszins. Der liegt übrigens in der Regel bei Ein- und Mehrfamilienhäusern zwischen 2 und 6%. Und jetzt geht man im Ertragswertverfahren her und nimmt den Bodenwert und multipliziert den mit dem Liegenschaftszins. Das heißt, habe ich zum Beispiel einen Bodenwert von 100.000 Euro und multipliziere den mit einem angenommenen Liegenschaftszins von 5%, komme ich auf 5.000 Euro. Und diese 5.000 Euro werden jetzt vom Reinertrag, den wir gerade ausgerechnet haben, im dritten Schritt abgezogen. Und damit habe ich im Grunde genommen einen Ertrag, der sich dann nur noch auf das Gebäude bezieht, weil ich ja die fiktive Miete für das Grundstück durch die Betrachtung mit dem Liegenschaftszins jetzt rausgenommen habe. Ich habe also im Grunde genommen die Miete, die ich auf den Kopf hauen könnte, aufgeteilt in zwei verschiedene Teile. Einmal den Teil der Miete, den der Mieter für das Gebäude bezahlt und den Teil der Miete, den der Mieter fürs Grundstück bezahlt. Ja, und die Frage ist natürlich, warum man sowas macht. Naja, ganz einfach. Die Miete, die der Mieter für das Gebäude bezahlt, die kann ich gleich mit dem sogenannten Vervielfältiger multiplizieren. Und in diesem Vervielfältiger ist das Gebäudealter berücksichtigt. Und deswegen teile ich das entsprechend auf, denn ein Grundstück hat kein Alter. Ein Grundstück nimmt mit dem Laufe der Zeit an Wert auch nicht ab. Das tut nur das Gebäude. Und deswegen mussten wir diese Aufteilung vornehmen. Nachdem wir jetzt den Gebäudeertrag errechnet haben, also Reinertrag minus entsprechenden Bodenertrag, Bodenertrag war der Bodenwert mal im Liegenschaftszins, kann ich in einem fünften Step hingehen und sagen, okay, wie hoch ist denn jetzt tatsächlich der Wert des Gebäudes? Und das mache ich im Grunde genommen so, dass ich den gerade errechneten Wert multipliziere mit einem Vervielfältiger. Der kommt übrigens aus der sogenannten Beleihungswertverordnung. Je höher dieser Vervielfältiger ist, je länger kann ich das Gebäude auch noch nutzen, beziehungsweise umso jünger ist das Gebäude. Je niedriger der Vervielfältiger ist, je älter ist das Gebäude auch. Naja gut, stellen wir uns mal einen Gebäudeertrag von 10.000 Euro vor und den multipliziere ich jetzt mit 20, komme ich natürlich auf eine andere Zahl, als wenn ich mir den gleichen Wert multipliziere mit 10. Je niedriger der Vervielfältiger ist, je älter ist das Gebäude und je weniger Zeit habe ich, um das Gebäude zu nutzen. Und wenn ich nun diesen Gebäudewert ausgerechnet habe, dann brauche ich im Grunde genommen nicht mehr zu tun, als den Bodenwert aus Schritt 1 zu diesem Gebäudewert zu addieren. Ja, und was habe ich dann? Naja, den Ertragswert. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Ich nehme den Bodenwert, dann nehme ich die Jahresnetto-Kaltmiete, abzüglich der Betriebskosten, die ich ja nur durchreiche, ziehe davon die nicht umlagefähigen Betriebskosten ab, dann habe ich das, was bei mir im Portemonnaie bleibt. Davon ziehe ich dann den Bodenertrag ab, Bodenwert mal Liegenschaftszins, dann habe ich die Miete für das Gebäude. Die Miete für das Gebäude multipliziere ich mit dem Vervielfältiger, dann habe ich im Grunde genommen den Gebäudewert, addiere das wieder mit dem Bodenwert und habe meinen Ertragswert. Was man natürlich noch machen kann, ist, man kann dann noch Wertkorrekturen vornehmen, also diesen nochmal erhöhen oder vermindern. Da ich im Ertragswertverfahren ganz explizit mit der Miete hantiere, ist natürlich fast klar, für welche Immobilien ich dieses Verfahren anwende. Naja, eben für fremdgenutzte, also für vermietete Immobilien. Und ein anderer Punkt ist auch sehr betrachtenswert. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein vermietetes Einfamilienhaus. Jetzt könnte ich ja im Grunde genommen hergehen und könnte den Wert dieser Immobilie mit dem Ertragswertverfahren berechnen. Macht ja auch Sinn, denn das Objekt ist vermietet. Ich könnte aber gleichzeitig hingehen und sagen, okay, es ist ja ein Einfamilienhaus. Ich tue mal so, als wenn derjenige, der das jetzt kaufen möchte, dort selbst einzieht und bewerte das mal mit dem Sachwertverfahren. Und dann kann es passieren, dass ich einen komplett anderen Wert herausbekomme. Und dann kann ich noch weiter hingehen und sagen, hier stehen ganz viele gleichmäßige Gebäude, wie ist denn der Vergleichswert? Und dann kriege ich noch einen dritten Wert heraus. Woran liegt das? Im Grunde genommen ganz einfach. Ich habe verschiedene Basen. Beim Vergleichswertverfahren nehme ich die Kaufpreise, die für die anderen Objekte erzielt wurden. Beim Sachwertverfahren gucke ich mir die Steine und das Holz an, also die Gebäudesubstanz. Und beim Ertragswertverfahren die Miete. Die haben im Grunde genommen nichts miteinander zu tun. Gutachter lösen das, indem sie einen sogenannten Mittelwert bilden aus diesen drei Verfahren, um dann zu einem Wert der Immobilie zu kommen. Den Wert meiner Immobilie, den kenne ich jetzt gut. Für den Rest gibt's doch Versicherungen. Wird es mal akut. Und damit sind wir am Ende der 35. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten möchten, möglicherweise weil ich Ihnen bei der Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung noch weiterhelfen soll, finden Sie mich auf www.richtig-kommunikativ.de. Es grüßt Sie aus dem schönen Hagen in Westfalen, Dominik Rauschmeier.